Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Die deutsche Bundesregierung will die Klimaschutzziele einhalten und dafür die Verkehrswende forcieren. Preise für CO2, Zuschüsse für Elektroautos oder Mehrwertsteuerbefreiung für die Bahn. Das alles und mehr könnte helfen und es kostet natürlich Geld. Der Koalitionsausschuss tagt in Berlin und ich frage gleich bei unserem Korrespondenten nach im Hauptstadtstudio, ob es bereits Ergebnisse gibt. Anschließend dann Fragen an den umweltpolitischen Sprecher der Linken, Ralf Lenkert. Außerdem, in der Türkei ist eine Deutsche in einem Terrorprozess verurteilt worden und die Grundschule ist in Deutschland 100 Jahre alt geworden. Ja, es ist Freitag und damit Klimatag, Fridays for Future Tag. Klimaaktivisten demonstrieren mittlerweile weltweit an diesem Wochentag für eine entschiedenere Umweltpolitik. Dahinter steckt die Befürchtung, die Erderwärmung könne ohne entschiedene Maßnahmen nicht mehr auf 1,5 Grad oder maximal 2 Grad begrenzt werden. Darauf haben sich ja die Staaten der Erde im Übrigen auch verständigt. Und jetzt geht es eben an die Umsetzung. Die Bundesregierung hat dafür ein sogenanntes Klimakabinett gebildet, also einen Ausschuss im Kabinett, der die wichtigsten Ressorts zusammenbringt. Dieses Klimakabinett tagt am kommenden Freitag zum ersten Mal. Heute Abend gab es dazu ein Vorbereitungstreffen des Koalitionsausschusses. Theo Gers für uns in Berlin. Es geht ja ums Klima, Herr Gers, das wissen wir. Der Ausstoß der Treibhausgase soll drastisch sinken. 60 Millionen Tonnen sollen eingespart werden. Nun wissen wir auch, dass im Verkehrssektor in dieser Richtung seit den 90er Jahren Stillstand herrscht. Wie will man denn da wieder in die Spur kommen, um die Klimaziele zu erreichen?
Naja, man hat ehrgeizige Pläne im Verkehrsministerium. Andreas Scheuer, der Verkehrsminister, hat heute so eine Art Wunschliste vorgelegt, so würde ich es bezeichnen. Es ist noch keine abschließende Liste und sie enthält natürlich manches, wo man sich im Prinzip einig ist zwischen Union und SPD und vieles auch, das in den letzten Tagen schon genannt wurde, was wir mit Sicherheit im Klimapaket dann werden erwarten können in einer Woche. Also das Beispiel Fernreisen mit der Bahn, die billiger werden sollen, weil der Mehrwertsteuersatz gesenkt werden soll. Es gibt natürlich im Prinzip Einigkeit in der Koalition, dass man die Bahninfrastruktur aufpeppen muss mit massiven Investitionen, vor allem in der Stellwerkstechnik, die sehr veraltet ist. Man will mehr Geld für Busse, Bahnen im Nahverkehr bereitstellen und man setzt natürlich beim Individualverkehr auf eine massive Förderung beim Kauf von Elektroautos, vor allem kleinere Fahrzeuge bis 30.000 Euro. Da soll es ab 2021 erstmal 4.000 Euro pro Jahr als Zuschuss geben. Ab 2023 sinkt es dann auf 3.000 und ab 2025 dann wieder auf das jetzige Niveau von 2.000 Euro pro Fahrzeug. Das zeigt, man drückt aufs Tempo, man merkt, man muss was tun. Aber was eben auch bei diesen ganzen Maßnahmen, die im Verkehrssektor, und Sie sagten es ja, Herr Fischer, das ist der Sektor, der bislang in Sachen Klimaschutz mengenmäßig zumindest nichts passiert ist seit 1990. Wir haben die gleichen CO2-Ausstoßmengen wie damals, jetzt vor knapp 30 Jahren noch. Das Problem ist, dass diese Maßnahmen teilweise sehr, sehr ins Geld gehen. Allein die Förderung der Elektromobilität wird mehrere Milliarden Euro verschlingen. Und das Problem Nummer zwei ist dabei, dass wenn diese Programme ab 2021, 2022 so richtig in Anspruch genommen werden dürften, dann ist das genau die Zeit, wo die Koalition auch viel Geld für anderes in die Hand nehmen will. Ich sage nur die Stichworte Soli senken oder mehr Geld für die Bundeswehr, mehr Geld wahrscheinlich auch für die EU nach einem Brexit. Insofern muss man bei diesen Gesprächen heute auch darauf achten, dass die Ausgaben für den Klimaschutz nicht durch die Decke gehen.
Ja, dann ist auch die Frage, wo dieses Geld herkommen soll. Die Rede war ja, der BUND hat das, glaube ich, auf den Tisch gelegt, es könnte sich um bis zu 75 Milliarden Euro handeln. Wo kommt das Geld her?
Ja, 75 Milliarden Euro sind natürlich nicht in einem Jahr fällig, um das ganz klar zu sagen. Ich denke mal, man wird sich darauf einigen werden am Ende, dass es etwa 10 Milliarden Euro pro Jahr werden dürften. Wo das Geld herkommt? Nun, man hat im Moment noch eine relativ gut gefüllte Kasse im sogenannten Klimafonds. Das sind zahlreiche Programme dort, wo das Geld bisher nicht so richtig abfließt. Das will man jetzt für dieses Klimapaket nutzen und man hat zusätzlich zusätzlich auch im Haushalt gewisse Rückstellungen für den Klimaschutz, für Beschlüsse, die noch bis nächste Woche Freitag finalisiert werden müssen, vorgesehen, sodass man also erstmal hinkommen dürfte. Aber Sie haben recht, das Geld wird nicht reichen, wenn man alle Wünsche erfüllen wollte. Und da gibt es ja auch noch die Idee aus der Union, eine Klimaanleihe aufzulegen oder eine Klimastiftung zu gründen. Beide nach dem Strickmuster, dass der Staat Anleihen begeben würde, die Kleinsparer zeichnen können, wo sie 2% Zinsen erwarten können, was ja in diesen Zeiten relativ viel ist. Und gleichzeitig soll diese Anleihe dann dazu dienen, dass das Geld, das damit reinkäme, in Form von zinslosen Darlehen zum Beispiel für Klimaprojekte wieder ausgegeben wird. Das ist allerdings ein Projekt, ein Lieblingskind der Union. Und in der SPD hält man davon gar nichts. Hauptgrund ist, dass man sagt, warum soll sich der Staat für 2% bei den Bürgern verschulden, wenn er das Geld gleichzeitig derzeit für 0% am Kapitalmarkt direkt aufnehmen kann.
Also da ist man sich noch nicht so ganz einig, aber einig ist man sich doch eigentlich darüber, dass der Ausstoß von CO2 einen Preis bekommen soll. Wie soll das denn aussehen?
Ja, genau. Also beim CO2-Preis ist es in der Tat so, dass es da im Moment und auch heute die deutlichsten Kompromisssignale gegeben hat. Die Union hatte sich ja gestern festgelegt, sie will einen nationalen Emissionshandel. Der würde fossile Brennstoffe, ich sag mal, indirekt verteuern, indem die Inverkehrbringer, also nehmen wir zum Beispiel Mineralölkonzerne, für ihre Produkte Emissionszertifikate kaufen müssten. Und diese Preise würden dann auf die Verbraucherpreise, zum Beispiel an der Tankstelle oder beim Kauf von Heizöl, umgelegt auf die Verbraucher. Die SPD wollte davon eigentlich wenig wissen. Sie ist eher auf der Linie, dass sie eine CO2-Steuer möchte, was im Grunde nichts anderes wäre, als bestehende Steuern, nehmen wir die Mineralölsteuer, zu erhöhen und damit zum Beispiel Sprit oder Heizöl zu verteuern. Aber da hat eben heute früh Umweltministerin Svenja Schulze gesagt, sie klebe nicht an einer solchen CO2-Steuer. Hauptsache für sie ist, dass CO2 überhaupt einen Preis bekommt. Und wenn es dann zusätzlich noch beim Zertifikatepreis Ober- und Untergrenzen gäbe, so das zweite Signal aus der SPD, dann könnte man auch damit leben. Also hier deutet sich an, dass die beiden Parteien im Prinzip sich wohl auf den Emissionshandel einigen werden. Aber der Teufel steckt auch da noch im Detail, Herr Fischer. Natürlich muss man dann irgendwann auch mal, und das sehr bald, politisch festlegen, wie teuer denn so ein Zertifikat ist und wo dann die Obergrenze und die Untergrenze liegen soll.
In Berlin, der Tag der Koalitionsausschuss. Theo Geers hat uns informiert darüber, über die mutmaßlichen Inhalte, über die gesprochen wird. Denn noch dauert diese Sitzung ja an. Die Bahn wird ja immer gelobt, weil sie ein besonders umweltfreundliches Verkehrsmittel sei. Ihr kommt deswegen in den ganzen Klimaüberlegungen eine ganz besondere Bedeutung zu. Und ausgerechnet jetzt geht ihr mal wieder das Geld aus. Jedenfalls ist der Bundesrechnungshof eindeutig. Dem bundeseigenen Konzern fehlten allein in diesem Jahr mehrere Milliarden Euro, bemängeln die Rechnungsprüfer. Und mehr noch, die erlaubten Gesamtschulden würden sogar überschritten. Die Einzelheiten von Sabine Müller.
Die Zahlen und Formulierungen im Bericht des Bundesrechnungshofs sind drastisch. Er spricht von besorgniserregenden Entwicklungen, sagt bei der Bahn bis zum Jahresende eine Finanzierungslücke von fast 3 Milliarden Euro voraus. Er mutmaßt, die Bahn werde notwendige Investitionen nicht aus eigener Kraft finanzieren können und beklagt, die Bundesregierung tue praktisch nichts, um die bisherigen Empfehlungen des Rechnungshofs umzusetzen. Die Reaktion des Bundesverkehrsministeriums: Die konkreten Zahlen wollen wir nicht kommentieren, sagt Sprecher Ingo Strater. Und überhaupt, zuständig seien andere.
Mit dieser Frage muss sich der Aufsichtsrat beschäftigen. Und meines Wissens tut er das auch. Der tagt ja in der nächsten Woche. Das heißt, diese Fragen sind dann alle samt im Aufsichtsrat zu besprechen und dann auch die weiteren Schritte dort zu klären.
Verkehrsminister Andreas Scheuer erwartet vom Bahnaufsichtsrat klare Antworten, sagt er. Er habe außerdem den Vorstand beauftragt, die Strukturen im Konzern zu verschlanken und effektiver zu organisieren. Appelle und Arbeitsaufträge reichen nicht, kritisiert der grüne Haushälter Sven-Christian Kindler.
Andreas Scheuer darf sich nicht länger wegducken vor dem Problem. Der muss jetzt endlich handeln und da klar in die Verantwortung gehen bei der Bahn.
Dass der Rechnungshof vorschlägt, die Bahn solle das Gemeinwohlinteresse in ihre Satzung aufnehmen, lobt Kindler ausdrücklich. Man müsse weg vom Rendite denken. Der CDU-Verkehrspolitiker Michael Dohnt hält dagegen nichts davon, Rendite zu verteufeln.
Die Rendite, die erwirtschaftet wird, steigert ja die Fähigkeit der Bahn AG, dieses Geld in Schienenwege zu investieren. Und insofern ist es zunächst einmal ja ein eine richtige Rendite und eine gute Rendite.
Der SPD-Verkehrsexperte Martin Burkhardt zeigt sich wenig überrascht von der gemeldeten Finanzlücke. Er sieht jetzt drei Möglichkeiten.
Entweder wird die Verschuldungsobergrenze für die Bahn nach oben gesetzt oder der Bund gibt mehr Eigenmittel für die Deutsche Bahn AG. Oder man investiert weniger. Das wäre sicherlich die schlechteste Möglichkeit.
Christian Jung von der FDP geht fest davon aus, dass die Bundesregierung Geld nachlegen muss. Im Interview mit dem Radiosender HR Info befürchtet er außerdem, dass die Negativschlagzeilen Investoren vergraulen, etwa was den geplanten Verkauf der DB-Tochter Arriva angeht, der viel Geld einbringen soll.
Wenn jetzt Investoren lesen, was bei der Deutschen Bahn für ein Chaos ausgebrochen ist, wird das natürlich nicht dazu führen, dass man mehr Erlöse bekommen wird, sondern ich gehe eher davon aus, dass man zum Beispiel für Arriva auch weniger Geld bekommt.
Die Deutsche Bahn wehrt sich, sie spricht von finanzieller Stabilität des Konzerns. Und in Richtung Rechnungshof heißt es, der sei wohl nicht auf dem aktuellen Stand. Dem Aufsichtsrat liege ein belastbares Konzept vor, in dem die Finanzierung milliardenschwerer Investitionen in jedem Fall aus eigener Kraft gesichert sei.
Die Bahn in finanziellen Turbulenzen, so sieht es jedenfalls der Rechnungshof, der Beitrag von Sabine Müller. Am Telefon erreichen wir jetzt den umweltpolitischen Sprecher der Linken, Ralf Lenkert. Guten Abend, Herr Lenkert.
Schönen guten Abend, Herr Fischer.
Wir haben gerade gehört, der Bericht des Rechnungshofes kritisiert die Bahn. Was hilft der Bahn denn jetzt? Die wird ja für alles gebraucht.
Der Bahn würde erstmal massive Investitionen helfen und vor allen Dingen Zeit, um Personal auszubilden. Und wir müssen die Fehlentwicklung der letzten Jahre zurückdrehen. Das heißt, das Abbauen von Wartungskapazitäten, der Personalengpass, also das Fitmachen damals für die Börse hat der Bahn schwer geschadet. Und der Bahn fehlen Baukräfte, der fehlt eigentlich alles. Ist frustrierend.
Ja, das geht ja nicht so schnell, was Sie da vorschlagen.
Es geht nicht so schnell, es braucht Zeit und dafür muss man jetzt im Prinzip als erstes, wenn ich höre, dass die Bahn Rendite machen muss und gleichzeitig Milliardenzuschüsse bekommt, das Renditedenken muss weg. Die Bahn muss als erstes zuverlässiger werden, im ersten Schritt.
Ja, soll die Bahn kein Geld verdienen, um sich selbst zu erhalten?
Die Bahn muss dem Gemeinwohl verpflichtet sein. Als Bahn ist Daseinsvorsorge für die Bundesrepublik Deutschland, für unseren Personenverkehr, für die Wirtschaft. Und die Bahn soll ökonomisch arbeiten, aber sie soll keinen Gewinn erwirtschaften, weil wegen dieser Gewinnoptimierung wurden zum Beispiel auf langen Strecken jede Weiche ausgebaut, die man akut nicht brauchte. Ich möchte ein Beispiel aus meiner Heimatstadt sagen. Da wurde vor 4 Jahren ein Bahnhof zurückgebaut, das Ausweichgleis wurde abgebaut, obwohl es nicht störte. Man hat es einfach gebaut, um es zu sparen. Jetzt sind große Baumaßnahmen dort. Jetzt könnte man dieses Ausweichgleis benutzen, um im Prinzip statt mit LKWs, mit Zügen Bauschutt in riesigen Mengen abzutransportieren. Das ist nicht mehr möglich. Und genau diese Fehler muss man umgehen. Und da muss man einfach sagen, volkswirtschaftlich ist wichtig, nicht betriebswirtschaftlich für die Bahn.
Genau, dann haben wir auch gehört, dass Verkehrsminister Scheuer ja wohl dieses Gemeinwohl dann auch in die Statuten schreiben lassen will. Da wären Sie dann auch mit einverstanden.
Damit wären wir einverstanden und wir wären auch der Meinung, dass der Bund die Bahn wieder nicht als Aktiengesellschaft führt, sondern als Bundesunternehmen. Einfach deswegen, damit man diesen Einfluss besser hat und nicht unter dem Aktienrecht liegt. Und auch, damit die Abgeordneten wieder mehr Zugriff haben direkt auf Informationen zur Bahn und auf die Arbeit der Bahn.
Die Bahn wird ja als sehr umweltfreundliches Verkehrsmittel wahrgenommen. Sie wird auch von Passagieren gerne genutzt. Verkehr ist beim CO2-Ausstoß auf dem Stand von 1990. Das haben wir eben schon besprochen. Heißt praktisch, ist nichts geschehen. Die Klimaziele in weiter Ferne. Wie kommen wir denn jetzt da wieder schnell zu Verbesserungen?
Als erstes müssen wir Verkehrsvermeidung ganz groß schreiben. Es ist kein Naturgesetz, dass der Güterverkehr massiv wachsen muss. Ich möchte ein einfaches Beispiel nehmen, das ist der Lieferverkehr von Paketen, der massiv zugenommen hat von Amazon, von anderen Online-Händlern, die immer mit einem Auto fahren durch eine ganze Stadt und dann kommen 6, 7, 8 Autos hintereinander. An dieser Stelle braucht es Ordnungsrecht und Regeln, dass dieses Chaos, auch wenn es ein kleiner Punkt, den kann man sofort angehen. Es ist auch nicht einzusehen aus meiner Sicht, dass Butter aus Schleswig-Holstein nach Bayern fährt und umgekehrt. Das heißt, an dieser Stelle sind Transportkosten einfach zu niedrig. Das heißt, wir brauchen eine höhere Maut, damit man wieder regionale Kreisläufe hat mit weniger Transporten.
Nun gibt es ja die Vorschläge aus den Kreisen der Koalitionäre. CO2 teurer machen soll einen Preis bekommen, haben wir gehört. Die E-Mobilität soll gefördert werden, die Bahn natürlich unterstützt, zum Beispiel mit der Absenkung der Mehrwertsteuer auf die Tickets. Geht das in die richtige Richtung?
Also ich fange mal hinten an. Die Mehrwertsteuer senken auf Bahntickets ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Das heißt, dass Bahnfahren preiswerter wird. Wir müssten jetzt noch Mehrwertsteuer auf Flugtickets einführen und wir müssten Wettbewerbsgleichheit herstellen. Das heißt, die Deutsche Bahn muss auf ihren Strom zum Beispiel sämtliche Steuern bezahlen. Kerosin ist steuerfrei, Diesel ist steuerlich gefördert. Das heißt, diese Benachteiligung der Bahn muss dringend abgeschafft werden. Das gibt der Bahn auch wieder Luft, sowohl Preise zu senken als auch Investitionen machen zu können. Dann fangen wir E-Mobilität. Für uns als Linke ist E-Mobilität nicht das Umrüsten der Pkw-Flotte. Für uns ist es das Umrüsten des öffentlichen Personenverkehrs. Das heißt, wir brauchen mehr Straßenbahn. Wenn ich alleine wieder nach Thüringen denke, wir brauchen 550 Millionen Euro in den nächsten 6 Jahren, nur um die Straßenbahnnetze in Thüringen auf dem Niveau zu halten, was sie jetzt haben. Das wird der Freistaat allein nicht schaffen. Da braucht es Unterstützung vom Bund. Busse. In allen Städten fahren noch Dieselbusse. Das heißt, das wäre für uns Elektrifizierung. Und dann, wenn man das alles macht, kann man sehr viel mehr erreichen, als wenn man in Privathaushalten und in Garagen Steckdosen verkauft.
Wenn man jetzt sagt, man muss den Energieverbrauch, der würde ja teurer werden, indem man die Nutzung der fossilen Energie auch verteuert. Was ist denn für den Verbraucher, für den Bürger besser, dass er mehr bezahlt oder dass er von irgendwelchen Zertifikaten Vorteile hat?
Es wird in beiden Fällen trifft es die Bürgerinnen und Bürger sehr hart, weil man eben mit diesem Zertifikatehandel in Bereiche reingeht, in denen die Lenkungswirkung sehr klein ist, sowohl im Wohnen als auch beim Verkehr. Haben wir sehr viele Zwangslagen. Das heißt, man kann sich gar nicht klimafreundlich in Größenordnung verhalten. Das ist im Moment nicht möglich. Das heißt, an dieser Stelle müsste ein massiver sozialer Ausgleich erfolgen. Das lehnen wir ab. Da sind wir eher für Ordnungsrecht, dass wir also wirklich über Ordnungsrecht sicherstellen, zum Beispiel Kurzstreckenflüge verbieten, dass man Tempolimit einführt, um da zu reduzieren. Allerdings im Energiesektor wäre natürlich die ineffizientesten Kohlemeiler, die 20, könnte man sofort abschalten und dann natürlich deutlich höhere CO2-Abgaben für Kraftwerke. Und das ist im Übrigen fast kostenneutral, weil in dem Maße, wie dadurch der Börsenstrompreis steigen würde, sinkt die EEG-Umlage und damit ist es für Bürgerinnen und Bürger ein Nullsummenspiel und würde aber dazu führen, dass erneuerbare Energien deutlich effizienter und preiswerter sind im Verhältnis zu konventionellen fossilen.
Also ich habe Sie jetzt richtig verstanden, Sie würden den Bürgern oder auch unter Umständen Ihren Wählern erklären, das geht alles, ohne dass es euch was kostet.
Es muss so sein, dass die untere Hälfte der Bevölkerung, die in den letzten Jahren wenig Geld dazu genommen hat, meistens weniger bekommen hat, nicht belastet wird. Bei den oberen 10% sehen wir das anders, aber da wollen wir dann halt über unsere Vermögenssteuer.
Da ist aber vielleicht der Ertrag nicht so hoch, weil es von denen nicht so viele gibt.
Das ist ein Trugschluss, wenn man über Vermögenssteuer und sowas redet, weil sie haben pro Jahr einen Vermögenszuwachs in den letzten Jahren gehabt zwischen 200 und 300 Milliarden Euro. Und bei so einem Zuwachs, da ist einiges vorhanden.
Gut, das waren die Einschätzungen von Ralf Lenker, der ist der umweltpolitische Sprecher der Linken. Vielen Dank, dass Sie heute Abend Zeit gehabt haben für uns.
Vielen Dank für Ihren Anruf und hoffen wir, dass wir das Klima retten können.
Herr Lenkert, schönen Dank. Milliardenentlastungen hier, Milliardenzuschüsse dort. Für die Energiewende wird also viel Geld gebraucht. Geld, das irgendwo herkommen muss. Am Ende wohl auch aus dem Bundeshaushalt, also vom Steuerzahler. In dieser Woche hat der Bundestag den Haushalt für das kommende Jahr debattiert. Mal wieder ohne Schulden. Die schwarze Null regiert. Allerdings sind die Milliarden, die eventuell für die bevorstehenden Klimabeschlüsse gebraucht werden, in diesem Zahlenwerk gar nicht vorhanden. Also werden wir vermutlich erst im November wissen, wie viel das alles kostet und wer es dann auch bezahlt. Volker Findhammer berichtet nun über den größten Einzelposten im Haushalt Arbeit und Soziales.
Auch wenn Bundesarbeitsminister Hubertus Heil mit über 149 Milliarden Euro den größten Etat im Bundeshaushalt verwaltet, heißt das noch lange nicht, dass er dadurch auch den größten politischen Spielraum hätte. Denn allein die Ausgaben für die Rentenversicherung und die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung belaufen sich auf knapp 110 Milliarden Euro und die Zuschüsse dürften in den kommenden Jahren noch weiter steigen. Umso deutlicher verwies Hubertus Heil heute auf die gute Arbeitsmarktlage. Die Arbeitslosigkeit sei in den vergangenen 10 Jahren erheblich reduziert worden. Es gibt 5,5 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mehr als damals und 1 Million Menschen weniger, die auf die staatliche Grundsicherung angewiesen sind. Jetzt müsse es deshalb darum gehen, sich auf die zu konzentrieren, an denen der Aufschwung vorbeigegangen sei, weil sie im Niedriglohnsektor arbeiten und sich kaum Hoffnung auf eine angemessene Rente machen könnten. Arbeit müsse da den Unterschied begründen, nicht nur bei den Löhnen, etwa in der Pflege, sondern auch bei den Paketdiensten, wo Heil in der kommenden Woche die Nachunternehmerhaftung ins Kabinett einbringen will. Und einmal mehr warb der Sozialminister auch für sein Konzept der Grundrente.
Ich bin zuversichtlich, dass das in dieser Koalition gelingt. Wir stehen in der Pflicht, wir werden uns einigen müssen, wir werden Kompromisse finden müssen. Aber es muss am Ende eine Grundrente stehen, die den Namen auch verdient.
Von Chancen und Schutz im Zeichen des Wandels spricht der Arbeitsminister. Von einem drohenden Sturm der arbeitsmarktpolitische Sprecher der AfD, Uwe Witt. Vor allem die Klimapolitik des Bundes würde einen massiven Stellenabbau in allen Bereichen der Wirtschaft hervorrufen.
Da ist eine Rezession im Anmarsch und Herr Heil macht Sandkastenspiele mit einem Versuch eines sozialen Arbeitsmarktes, obwohl nachweislich alle vorherigen Versuche gescheitert sind.
Auch der FDP-Politiker Johannes Vogel kritisierte die unzureichenden Schritte in der Arbeitsmarktpolitik, um für eine absehbare Krise gewappnet zu sein. Die angekündigte Ausweitung der Kurzarbeiterregelung sei richtig und angemessen, aber gleichzeitig plane die Bundesregierung, das Teilzeit- und Befristungsgesetz zu verschärfen.
Also ausgerechnet, wenn der Arbeitsmarkt sich eintrübt, die Einstiegschancen für Menschen zu verschlechtern, die Flexibilität des Arbeitsmarkts zu reduzieren, das passt nicht zusammen.
Auf die durch jüngste Studien belegte steigende Altersarmut in Deutschland verwies die linke Abgeordnete Gesine Lötsch. Die Regierung habe über Jahre hinweg den Ausbau des Niedriglohnsektors in Deutschland gefördert und die politischen Folgeprobleme damit befördert.
In Ostdeutschland arbeitet jeder Dritte zum Niedriglohn. Damit ist die Altersarmutswelle vorprogrammiert. Und die Zahlen machen deutlich, dass die Ostdeutschen nicht nur das Gefühl haben, von der Bundesregierung abgehängt zu sein, sondern sie sind tatsächlich abgehängt.
30 Jahre nach der Maueröffnung müssten die Unterschiede endlich ausgeglichen werden, fordert Lötsch. Auch die grüne Ekin Deligöz beklagte eine ungenügende Planung in der Rentenpolitik und sprach von einem PR-Gag.
Sie wissen doch jetzt schon, dass die Demografiereserve viel zu niedrig ist. Sie wissen doch jetzt schon, dass Sie viel mehr tun müssen, um die Beitragshöhe zu stabilisieren. Und dann haben Sie so gar keine Idee, wie Sie eigentlich die Mütterrente finanzieren werden.
Und selbst bei der Grundrente gäbe es nur Absichtserklärungen und noch kein verlässliches Konzept. Der CDU-Politiker Peter Weiß verwies dagegen auf die enormen Rücklagen bei der Renten- und der Arbeitslosenversicherung von 40 respektive 25 Milliarden Euro.
Mit diesen hohen Rücklagen, vor allem der Bundesagentur für Arbeit, sind wir für die Bekämpfung etwaiger Krisen besser gerüstet als je zuvor. Das ist die Sicherheit, die unsere Bürgerinnen und Bürger haben.
Weiß sprach auch von einer zielgerichteten Grundrente, die in jedem Fall umgesetzt werden sollte, ohne jedoch die Details für einen möglichen Kompromiss zu nennen.
Volker Fintamer über den Sozialhaushalt. Wir bleiben beim Geld. Banken fassen das Geld ihrer Kunden ja gerade mit spitzen Fingern an. Manche verschrecken Sparer sogar mit Negativzinsen, geben also nichts mehr, sondern zahlen weniger zurück, als man hingebracht hat. Schuld daran sind die Niedrigzinsen der Europäischen Zentralbank. Die wurden gestern noch einmal gesenkt. Gleichzeitig startete die EZB wieder das Aufkaufprogramm von Anleihen. In Helsinki haben sich heute die EU-Finanzminister der Eurogruppe getroffen. Und nicht alle von ihnen finden diese Entscheidung der EZB gut. Peter Kapern.
Gerade Deutschland habe doch Wert darauf gelegt, dass die EZB unabhängig sein müsse, sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz, als er in Helsinki eintraf. Und genau deshalb wollte er die gestrige Entscheidung der Europäischen Zentralbank nicht kommentieren. Damit war das Thema beim Treffen der Finanzminister aber nicht erledigt. Mario Draghi, unter dessen Vorsitz der EZB-Rat gestern das Anleiheankaufprogramm wiederbelebt und den Strafzins für Banken weiter verschärft hatte, erläuterte der Ministerrunde noch einmal die Gründe für die EZB-Entscheidung. Was anschließend Benoît Cœuré, Mitglied des EZB-Direktoriums, auch vor den Journalisten tat. Das Wachstum in der Eurozone wird in den nächsten Jahren nur knapp über 1% liegen, die Inflation unter 1,5%. Weit entfernt also von der Zielmarke 2%, die die EZB verfolgt. Deshalb habe die Europäische Zentralbank in den Instrumentenkasten der Geldpolitik gegriffen. Jetzt aber sei ein anderer am Zug, sagte Cœuré unter Bezugnahme auf seinen Chef.
As Mario Draghi put it yesterday, it's high time for fiscal policy to take charge.
Es sei jetzt höchste Zeit, dass die Fiskalpolitik die Verantwortung übernimmt. Eine Umschreibung dafür, dass die Euro-Staaten nun das von der EZB billig gemachte Geld auch investieren sollen. Insbesondere natürlich jene, denen das nach Lage der Dinge besonders leicht fallen würde. Eine Auffassung, die im Kreis der EU-Finanzminister sehr verbreitet ist, wie sich in Helsinki zeigte. Und dabei haben die vor allem ein Land im Blick, auch wenn sie es nicht öffentlich beim Namen nennen. Deutschland, bei dem derzeit zwei Dinge zusammenkommen. Ein überaus schwaches Wirtschaftswachstum, das zweitschwächste in der gesamten Eurozone nach Italien, und ein grundsolider Haushalt. Luxemburgs Finanzminister Pierre Gramegna. Ich denke, dass Länder, die ihre Haushalte sehr gut ausgeglichen haben, den dadurch entstandenen Spielraum auch ausnutzen sollten. Wenn das Wachstum stockt oder zurückgeht, wie in Europa, dann ist das der beste Weg, um den Abschwung zu stoppen. Fast wortgleich riefen auch Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis und Eurogruppenchef Mario Centeno jene Euro-Staaten, die über genügend finanzpolitischen Spielraum verfügen, dazu auf, mehr zu investieren. Der Druck auf Deutschland ist also mit der gestrigen EZB-Entscheidung noch einmal gewachsen. Auch Bruno Le Maire, Frankreichs Finanzminister, stieß in dasselbe Horn. Er rief in Helsinki seinen Vorschlag eines Wachstumspaktes für die Eurozone in Erinnerung, der alle Euro-Staaten in die Pflicht nehmen würde. Mehr Investitionen von jenen Ländern, die dafür den finanziellen Spielraum haben. Mehr strukturelle Reformen in jenen Ländern, die beim Wachstum und der Wettbewerbsfähigkeit hinterherhinken. Und natürlich als dritte Säule die Reduktion der konsumtiven Ausgaben und der Verschuldung. Ganz ohne Widerspruch blieben die Aufforderungen an die Bundesregierung, sich als Wachstumslokomotive vor den Euro-Landzug spannen zu lassen, allerdings nicht. Schwedens Finanzministerin Magdalena Andersson sagte, die Länder, die jetzt Druck auf Deutschland ausüben, hätten die letzten Jahre nutzen können, um ihre Verschuldung abzubauen. Dann würden sie jetzt selbst über die Spielräume verfügen für zusätzliche Investitionen.
Peter Kapern. Wer in Paris bei den Verkehrsbetrieben arbeitet, der hat es im Alter besser als viele andere Arbeitnehmer. Er oder sie profitiert von einem speziellen Rentensystem, das überdurchschnittliche Altersbezüge garantiert und das bei kürzerer Lebensarbeitszeit als üblich. Diesem System geht es aber jetzt an den Kragen. Die Regierung von Präsident Macron will eine große Rentenreform durchbringen und dafür müssen einige Berufsstände auf Privilegien verzichten, auch die U-Bahn-Fahrer. Dass sie das nicht ohne Protest über sicher gehen lassen, ist klar. Heute zeigten sie mal ihre Möglichkeiten. Martin Bohne.
Der Nahverkehr kam in Paris heute weitgehend zum Erliegen. Fast alle Metrolinien haben den Betrieb eingestellt, auch Busse und Vorortzüge fuhren kaum. Zwar waren die Autostaus noch länger als sonst, aber das ganz große Chaos ist ausgeblieben. Viele Pariser sind entweder zu Hause geblieben, sind zu Fuß gegangen oder auf andere Verkehrsmittel umgestiegen. Die Verleiher von Fahrrädern, E-Scootern und Autos sowie die Mitfahrzentralen konnten sich über Rekordbuchungen freuen. Die Gewerkschaften sprechen von einem Erfolg. Zwischen 60% und 98% der Beschäftigten der Pariser Verkehrsbetriebe hätten sich, je nach Sparte, an dem Ausstand beteiligt. Der Streik, der massivste seit 2007, richtet sich gegen die von der Regierung im nächsten Jahr beabsichtigte Rentenreform. Dabei sollen unter anderem die über 40 Sonderrentensysteme abgeschafft werden, die einzelnen Berufsgruppen eine frühere Pensionierung und meist auch höhere Bezüge garantieren. So können Mitarbeiter der Pariser Verkehrsbetriebe schon mit 57 Jahren und damit 5 Jahre früher als normale Arbeitnehmer in Rente gehen. Auch andere betroffene Gruppen haben Streikaktionen angekündigt und die Gewerkschaften planen Demonstrationen.
23.38 Uhr, jetzt weitere Kurzberichte. In der Türkei ist eine Deutsche wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation verurteilt worden. Arne Hell.
Die 51-jährige Hausfrau ist die erste Deutsche gewesen, die nach dem Putschversuch 2016 festgenommen wurde. Sie hatte mehr als 20 Jahre im Südwesten Deutschlands gelebt und war dann zurück in die Türkei gezogen. Sie hat ausschließlich die deutsche Staatsbürgerschaft. Zur Last gelegt wurde ihr, dass sie sich in einem Verein engagierte, der der Gülen-Bewegung nahesteht, also der Bewegung, die die türkische Regierung für den Putschversuch verantwortlich macht und die sie seitdem als Terrororganisation einstuft. Konkret vorgeworfen wurde der Frau vor Gericht unter anderem, dass sie ein Konto bei einer Gülen-nahen Bank hatte und ein Treffen einer ebenfalls Gülen-nahen Frauengruppe organisiert haben soll. Das Gericht in Karaman im Süden der Türkei wertete dies als Mitgliedschaft in einer bewaffneten terroristischen Vereinigung. Das Urteil fiel schon im vergangenen Dezember, wurde bisher aber nicht öffentlich. Laut Auswärtigem Amt sitzt im Moment eine einstellige Zahl an deutschen Staatsbürgern aus politischen Gründen in der Türkei in Haft.
Der mutmaßliche Todesschütze von El Paso ist wegen Mordes angeklagt worden. Torben Ostermann.
Die zuständige Staatsanwaltschaft wirft dem 21-jährigen Mann vor, Anfang August in einer Walmart-Filiale an der Grenze zu Mexiko 22 Menschen getötet zu haben. Die Ermittler stufen die Tat als inländischen Terrorismus ein. Sie gehen davon aus, dass der Mann vorhatte, vor allem Mexikaner töten zu wollen. Auf Mord steht in Texas die Todesstrafe. Dieses und andere Gewaltverbrechen hatten die Debatte um ein strengeres Waffenrecht in den USA zuletzt wieder angefacht. Bemühungen für schärfere Gesetze laufen seit Jahren ins Leere, vor allem weil die Republikaner von US-Präsident Trump dagegen sind. Zudem bekämpft die mächtige Waffenorganisation NRA jeden Versuch, den Waffenbesitz stärker zu regulieren. Die oppositionellen Demokraten bekamen für ihr Vorhaben, die Gesetze zu verschärfen, zuletzt Unterstützung aus der Wirtschaft. 145 Konzernchefs riefen den US-Senat jüngst auf, einen im Repräsentantenhaus bereits beschlossenen Entwurf nun endlich zu verabschieden.
Die US-Regierung ist in der Frage der Unterstützung für die Ukraine zurückgerudert. Julia Kastein.
Mit der Entscheidung, die Militärhilfe für die Ukraine doch freizugeben, beugte sich das Weiße Haus offenbar dem Druck aus dem Kongress. Senatoren und Abgeordnete beider Parteien hatten damit gedroht, ihrerseits Verteidigungsausgaben zu blockieren und zudem dem Präsidenten die Kompetenz zu entziehen, bereits eingestellte Gelder zurückzuhalten. Der ranghöchste republikanische Senator Mitch McConnell erklärte wörtlich, es wäre ein Fehler gewesen, den tapferen Ukrainern unsere Hilfe vorzuenthalten. Das würde nur unsere Partner in der Ukraine schwächen und den Kreml stärken. Die Zeit drängte auch, weil das US-Haushaltsjahr mit diesem Monat endet. Mit den 250 Millionen Dollar soll der Kampf gegen pro-russische Separatisten im Osten der Ukraine unterstützt werden. Außerdem gab auch das US-Außenministerium weitere 140 Millionen Dollar Hilfe aus seinem Haushalt für die Regierung in Kiew frei. Der Kongress kündigte außerdem an, auch im kommenden Haushalt wieder 250 Millionen Dollar für die Ukraine einstellen zu wollen. Einige Demokraten hatten Donald Trump vorgeworfen, das Geld aus Wahlkampfgründen zurückzuhalten. Er wolle die ukrainische Regierung so zwingen, Ermittlungen gegen seinen Herausforderer Joe Biden und dessen Sohn einzuleiten. Hunter Biden arbeitete mehrere Jahre für den größten privaten Gasversorger der Ukraine.
Und wie die Woche an der deutschen Börse in Frankfurt am Main zu Ende ging, weiß Ulla Herrmann.
Es war erneut eine gute Börsenwoche. Die Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen den USA und China trieben die Kurse weiter nach oben. Der DAX in Frankfurt gewann zum Schluss 0,4% auf 12.468 Punkte. Im Wochenschnitt war es damit ein Anstieg von über 2%. Aufwärts ging es auch an den meisten übrigen europäischen Börsenplätzen. Die angeschlagene Deutsche Bank hat einen Rechtsstreit in den USA beigelegt. Es soll um jahrelange Absprachen bei Hypothekenpapieren gegangen sein. Die Klage richtet sich auch gegen andere Institute. Die Deutsche Bank erzielte als erstes einen Vergleich und zahlt nun umgerechnet über 13 Millionen Euro. Es ist allerdings nur eine Baustelle für das Frankfurter Institut. Dennoch zählten Aktien der Deutschen Bank mit zu den Gewinnern. Sie kletterten um über 3%. Papiere der Commerzbank legten bei den Nebenwerten im kleineren MDAX sogar knapp 6% zu. Die Europäische Zentralbank hatte zwar höhere Strafzinsen für Banken angekündigt, wenn sie ihr Geld bei den obersten Währungshütern in Frankfurt parken, gleichzeitig aber wurde von einem Staffelzins gesprochen. An der Börse setzten Anleger daher auf größere Freibeträge für die Geldhäuser. Dies schob die Kurse nach oben. Weiterhin gesucht auch Autoaktien. Auf der internationalen Automobilausstellung werden neue Modelle vorgestellt. Dies könnte die Nachfrage beflügeln, so die Hoffnungen. Mit den Aktien der Autohersteller stiegen auch die Papiere der Zulieferer.
Ulla Herrmann von der Frankfurter Börse. Im zentralindischen Bundesstaat Madhya Pradesh ist ein Boot mit rund 20 hinduistischen Pilgern auf einem See gekentert. Dabei kamen mindestens 12 Menschen ums Leben. Bernd Musch-Borowska berichtet.
Sie wollten Statuen zu Ehren des sogenannten Elefantengottes ins Wasser tauchen, als das Boot kenterte. Einige, die nicht schwimmen konnten, versuchten sich auf ein zweites Boot zu retten, das dann ebenfalls kenterte. Rettungswesten für die Bootspassagiere standen offenbar, wie in den meisten Fällen, nicht zur Verfügung. Vor allem in den südlichen Regionen Indiens wird Ganeshas Geburtstag, Ganesh Chaturthi, ausgiebig gefeiert. In den Haushalten werden bis zu 10 Tage lang kleine Ganesha-Statuen geschmückt und verehrt und am letzten Tag in den Flüssen und Seen versenkt. Einige dieser Figuren des Gottes mit menschlichem Körper und dem Kopf eines Elefanten können so groß sein wie die Pappmaché-Figuren auf den Umzugswagen im rheinischen Karneval. Unfälle sind eigentlich vorprogrammiert. Doch Ganesha gilt als eine der wichtigsten Gottheiten der Hindus. Fast jede Puja, wie die religiösen Zeremonien genannt werden, beginnt mit einem Gebet für den Elefantengott. Die Versenkung der Ganesha-Statuen im Wasser ist sehr wichtig für die Gläubigen. Sie stellt seine Geburt dar. Und wenn Ganesha unter die Wasseroberfläche sinkt, kommen jedem die Tränen. Bei jedem Gebet für Ganesha hoffen die Gläubigen, dass all ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Der tragische Unfall auf dem Wasser in der Nähe der zentralindischen Stadt Bhopal war nicht das einzige Elefantenunglück bei einer religiösen Veranstaltung in Südasien. Vor wenigen Tagen gerieten bei einer buddhistischen Zeremonie in Sri Lanka 2 Elefanten außer Kontrolle. Die beiden verängstigten Tiere rannten durch die versammelte Menschenmenge und trampelten viele Gläubige nieder, wie auf Videos zu sehen war, die in den sozialen Netzwerken verbreitet wurden. Mindestens 17 Menschen wurden durch die wild gewordenen Elefanten verletzt, darunter auch einige Kinder.
In 10 Tagen wählt die Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag eine neue Fraktionsspitze. Anton Hofreiter und Katrin Göring-Eckardt wollen am liebsten auf ihren Posten bleiben, doch so selbstverständlich ist das nicht mehr, denn sie bekommen innerparteiliche Konkurrenz. Denn auch Cem Özdemir will es wissen. Eigentlich hatte den ja so wirklich niemand auf dem Zettel. Er wurde nämlich insgeheim als Nachfolger des grünen Landesvaters Kretschmann in Baden-Württemberg gehandelt. Doch der hatte sich anders überlegt und fühlt sich fit für eine zweite Runde. Barbara Schmidt-Matern berichtet.
Sie gelten als enge politische Freunde, als grüne Superrealos und beide sind so schwäbisch wie eine Portion Spätzle. 2017, mitten im Bundestagswahlkampf, gingen sie gemeinsam auf Wandertour durchs Ländle. Cem Özdemir in olivgrünem T-Shirt, Winfried Kretschmann in kariertem Hemd.
Bei allen Diskussionen, was da jetzt der richtige Weg ist, sollten wir nie vergessen, am besten ist laufen.
Damals ist die Dieselkrise auf dem Höhepunkt und ausnahmsweise marschieren Kretschmann und sein politischer Ziehsohn mal nicht im Gleichschritt. Im Gegensatz zum baden-württembergischen Ministerpräsidenten setzt Özdemir die Autoindustrie unter Druck.
Deshalb muss jetzt dringend dafür gesorgt werden, dass wirkungsvoll überprüfbar und finanziert durch die Automobilindustrie nachgerüstet wird.
Mittlerweile ist es leiser geworden um die Dieselkrise und bis vor wenigen Tagen galt das auch für Cem Özdemir. Nach außen eher unauffällig leitet er derzeit den Verkehrsausschuss im Bundestag. Doch jetzt bringen Özdemir und Winfried Kretschmann Bewegung, manche sagen Unruhe, in den grünen Apparat. Erst Özdemirs Ankündigung, gemeinsam mit Kirsten Kappert-Gonter für den Fraktionsvorsitz zu kandidieren, und nun gibt auch Kretschmann bekannt, was viele schon ahnten, dass er bei den Landtagswahlen im Südwesten im Jahre 2021 noch einmal antritt.
Man muss sich aber fit fühlen für dieses Amt, das heißt in der Lage sein, es körperlich und geistig zu führen, und den Eindruck habe ich mir jedenfalls mal von mir selber.
Damit sind alle bisherigen Spekulationen, Cem Özdemir könne die Nachfolge von Kretschmann in Stuttgart übernehmen, vorerst vom Tisch. Der Amtsinhaber sei eh der Beste, sagt am Morgen im Deutschlandfunk Landesverkehrsminister Winfried Herrmann.
Wir als grüne Kabinettsmitglieder haben ihn wirklich auch gedrängt und gebeten, weiterzumachen, weil er im Moment sozusagen unser Bester ist.
Auffällig ist allerdings, dass all die Personalien ausgerechnet jetzt bekannt werden. Winfried Kretschmann stand allein vor der Frage, aufhören oder weitermachen. Komplizierter ist es bei Cem Özdemir. Vor 2 Jahren wäre er infolge der Jamaika-Sondierungen gerne Außenminister geworden. Aber immer wieder wird er auch als Kretschmanns Nachfolger in Baden-Württemberg gehandelt.
Hier bin ich im Dezember 1965 geboren. Als Sohn zweier Gastarbeiter aus der Türkei, wie man sie damals noch genannt hat. Die ersten Worte im Kreissaal waren allerdings nicht türkisch, sondern sie waren schwäbisch. Und so soll das eigentlich bis heute bleiben.
Auf dem Bahnhof seines Heimatortes Bad Urach bewarb sich der anatolische Schwabe in einem Werbevideo vor der letzten Bundestagswahl als Spitzenkandidat bei den Grünen. Jetzt zieht es ihn wiederum zurück auf einen grünen Spitzenposten. Als Fraktionschef wolle er vor allem die AfD angehen, so wie bei seiner berühmt gewordenen Rede im Februar 2018 im Bundestag.
Wie kann jemand, der Deutschland, der unsere gemeinsame Heimat so verachtet, wie Sie es tun, darüber bestimmen, wer Deutsch ist und wer nicht Deutsch ist?
Cem Özdemir im Beitrag von Barbara Schmidt. Matern. Lehrer sein an Grundschulen, das ist hier bei uns in Deutschland kein Traumberuf. Die Belastungen sind hoch, die Bezahlung gering, jedenfalls geringer als für ein Lehramt an höheren Schulen. Dabei wird ja bei den Jüngsten gerade der Grundstein gelegt für deren späteren Bildungserfolg. Und da wäre es eigentlich Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass die Grundschulen gut ausgerüstet sind. Doch das ist oft leider nicht der Fall, wie der Bundespräsident heute noch einmal betonte. Er war eingeladen zum 100. Jubiläum der deutschen Grundschulen. Ludger Fittkau war in der Frankfurter Paulskirche beim Festakt dabei.
Grundschullehrerin oder Lehrer zu sein, das sei doch einer der schönsten Berufe der Welt. Das rief Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den rund 500 Lehrkräften zu, die sich in der Paulskirche in Frankfurt am Main versammelt hatten, um 100 Jahre Grundschule in Deutschland zu feiern. Doch Steinmeier machte in seiner Rede auch deutlich, dass er die aktuellen Probleme der Grundschulen aus vielen Besuchen im ganzen Land gut kennt.
Grundschulen in unserem Land haben heute mit großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu kämpfen. Migration, Inklusion, soziale Polarisierung, eine sich wandelnde Arbeitswelt, all das hat den Unterricht in den vergangenen Jahren noch vielschichtiger und ich unterstelle auch schwieriger gemacht. Und die Arbeit an den Schulen wird nicht leichter, wenn Stellen unbesetzt bleiben, weil es zu wenig Lehrerinnen und Lehrer gibt.
Im Jahr 2025 werden mindestens 26.000 Grundschullehrkräfte fehlen, wenn nicht gegengesteuert wird. Das prognostiziert die Bertelsmann-Stiftung in einer aktuellen Studie. Bessere Bezahlung, aber auch mehr Teilzeitarbeitskräfte oder Qualifizierung von Seiteneinsteigerinnen und Einsteigern in den Beruf gelten als Wege, den Lehrermangel im Grundschulbereich zu bekämpfen. Der Bundespräsident machte aber heute in der Paulskirche auch klar, wo in den nächsten Jahren die Politik besonders gefragt sein wird. In Stadtvierteln nämlich, in denen ärmere Bevölkerungsschichten und viele Migrantenfamilien leben, seien die Herausforderungen für die Grundschulen besonders hoch, so Steinmeier. Sprachprobleme, aber oft auch wenig egalitäre Geschlechterverhältnisse in den Familien fordern die Grundschullehrkräfte in sogenannten sozialen Brennpunktschulen heraus.
Denn wir erleben ja, wie die Zahl der Viertel wächst, in denen vor allem Familien mit geringem Einkommen, oft auch viele Zuwanderer mit ihren Kindern leben, während in anderen Stadtteilen, manchmal nur einen Straßenzug weiter, die Kinder aus wohlhabenden Schichten auch zunehmend unter sich bleiben. An manchen Orten in unserem Land ist die Grundschule eben jetzt schon keine für alle gemeinsame Schule mehr. In manchen Klassen sind heute Kinder in der Mehrheit, die aus bildungsarmen Familien kommen oder zu Hause nie oder nur selten Deutsch sprechen. Und oft fehlt es gerade diesen Schulen an Geld, um ihre Schüler bestmöglich zu fördern.
Überdies hätten es Schulen in sozialen Problemvierteln auch schwer, Lehrerinnen und Lehrer für sich zu gewinnen, so Steinmeier. Junge Grundschullehrkräfte gehen oft lieber an Schulen in bürgerliche Viertel, stellt auch der Deutsche Grundschulverband fest, der die Feier zu 100 Jahre Grundschule in der Paulskirche organisiert hatte. Der Verband ermutigt die Kultusministerien der Länder, beamtete Lehrer auch mal an eine schwierige Schule zu entsenden, eventuell auch gegen eine finanzielle Zulage. Früher sei das durchaus möglich gewesen. Frank-Walter Steinmeier ging auf diese Überlegung in seiner Rede nicht ein. Aber dass der Staat nicht zusehen kann, wenn in Grundschulen Qualitätsunterschiede entstehen, machte der Bundespräsident deutlich.
Meine Damen und Herren, wir dürfen nicht zulassen, dass schon in den Vor- und Grundschuljahren Klassenunterschiede im engeren Sinne entstehen oder sich verfestigen. Es darf nicht sein, dass die Postleitzahl in unserem Land Auskunft darüber gibt, welche Bildung ein Kind erhält. Wir brauchen überall gute Grundschulen, im Osten, im Westen, in der Stadt, auf dem Land, in ärmeren und in reicheren Vierteln.
Bundespräsident Steinmeier im Beitrag von Ludger Fittkau. Und jetzt haben wir noch Zeit, in die Kommentarspalten der Zeitungen von morgen zu blicken. Das macht für uns Marco Lange.
Um die Deutsche Bahn muss man sich einmal mehr Sorgen machen. Das Geld wird knapp, ausgerechnet jetzt. Die Stuttgarter Zeitung fragt sich, wie viele Sonderberichte ihrer Experten braucht die Regierung Merkel noch, bis endlich gehandelt wird? Der Bundesrechnungshof hat den dritten Prüfbericht innerhalb von nur 10 Monaten erstellt, der die Bahnpolitik und die alarmierende Entwicklung der DB AG massiv kritisiert. Ergebnis? Nahe null. Die Frankfurter Rundschau verweist auf die Debatte um das Klima. Die geplante Absenkung der Mehrwertsteuer auf Fernverkehrstickets wird als Beitrag zum Klimaschutz schon fast überhöht. Die Bahn kalkuliert als Folge einer niedrigeren Mehrwertsteuer mit mindestens 5 Millionen Kunden extra pro Jahr. Konkret bedeutet das, in den ICEs wird es noch voller werden. 5 Millionen zusätzliche Fahrgäste werden sicherlich nicht automatisch 5 Millionen zufriedene Fahrgäste sein. Wenn der Bund die Verkehrswende aus Klimaschutzgründen erreichen will, wird er weitere Milliarden investieren müssen. Daran führt kein Weg vorbei, meint der Wiesbadener Kurier. Und damit zur Neuen Osnabrücker Zeitung, die den Blick auf das Maßnahmenpaket lenkt, das die Regierung in Sachen Verkehrswende vorbereitet. Zitat: Mehr Geld für die Bahn, für die Entwicklung alternativer Kraftstoffe und Tankstellen für Elektrofahrzeuge, das alles ist sicher richtig. Die bislang gefloppte E-Auto-Kaufprämie anzuheben, wird hingegen nichts bringen, solange das Reichweitenproblem der Fahrzeuge nicht gelöst ist. Der Kernfrage weicht der Verkehrsminister weiter aus. Die Mobilitätswende wird kaum gelingen, wenn das CO2-Sparen nicht belohnt und ein hoher Klimagasausstoß nicht bestraft wird. Auch die Westfälischen Nachrichten sind von den bislang bekannten Plänen Scheuers nicht überzeugt. Sie kritisieren, dass er viele Maßnahmen mit viel Geld versorgt, ohne jede Zielsicherheit und Erfolgskontrolle und mit nur sehr vagen Hinweisen darauf, wer das Ganze aus welchen Mitteln bezahlen soll. Nach der weiteren TV-Debatte der demokratischen Anwärter auf die Präsidentschaftskandidatur in den USA glaubt der Tagesspiegel aus Berlin, dass der frühere Vizepräsident weiter vorne liegt. Biden löst zwar keine Begeisterungsstürme aus, ist aber äußerst beliebt. Wenn er nicht stolpert, das sieht selbst Donald Trump so, hat er damit auch weiterhin die größten Chancen, der Kandidat zu werden. Ob er Trump schlagen kann, steht dann auf einem anderen Blatt. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder blickt auf eine andere Favoritin. Insbesondere bewies Senatorin Elizabeth Warren erneut, warum sie als Anwärterin auf die Spitzenkandidatur ernst zu nehmen ist. Rhetorisch brillant, sattelfest in den Themen und eine unermüdliche Kämpferin verkörpert sie genau die Eigenschaften, die US-Präsident Donald Trump nervös machen könnten.
Das war die Presseschau, das war der Tag für uns in Deutschlandfunk. Ich bin Jochen Fischer, sag allen eine gute Nacht.